Hallo und herzlich willkommen zu Lukas, dem Filmpodcast mit Lukas Gröning und Lukas Klabe.
Heute mit der ersten Episode im neuen Jahr und mit einem Film von Darren Aronofsky, Requiem for a Dream.
Viel Spaß beim Zuhören.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu Lukas, dem Filmpodcast mit Lukas Knabe, der Herr mir gegenüber ist das, und Lukas Gröning, das bin ich. Hi Lukas!
Hallo Lukas, freut mich wieder hier zu sein.
Ja, zur ersten Episode im neuen Jahr, wir haben es endlich geschafft, wir wollten viel, viel früher anfangen, haben uns einen riesen Plan gemacht, alles vorgenommen und ja, da wird auch direkt hier werden die großen Kinofilme, die dieses Jahr zu Beginn schon erschienen sind, viele waren es gar nicht, sollten besprochen werden. Aber nein, wir haben keinen Termin gefunden und deswegen treffen wir uns jetzt erst. Genau, wie geht's dir?
Genau, soweit. Alles bestens, freue mich auf die Aufnahme. Freue mich auch, endlich mal mit dir eine Gelegenheit zu finden, den Film face-to-face zu besprechen. Der Film hat ja bei uns eine Vergangenheit, der uns heute hier auf dem Tisch liegt. Und ja, bin frohen Mutes, hab mir viele Gedanken über den Film gemacht, schon im Vorfeld, bevor überhaupt bekannt wurde, dass es um den Film geht, da mich dann doch schon mal an manchen Stellen beschäftigt hat. Ja, aber soweit auch filmmäßig, berufsmäßig und sonstige Sachen des Lebens, alles tutti paletti.
Alles paletti. Tutti paletti, schön. Das ist ein Ausdruck, den ich auf jeden Fall öfter verwenden werde jetzt hier im Podcast. Ja, wunderbare Sache. Mir geht's auch fantastisch in jeglicher Hinsicht. Habe sehr, sehr viele Filme in letzter Zeit gesehen. Wir haben uns allerdings vorgenommen, weil das von einigen Zuhörerinnen und Zuhörern so ein bisschen als störend oder so ein bisschen langweilig aufgefasst wurde, diesen Part mit "Was hast du zuletzt gesehen?" Den lassen wir jetzt raus. Das interessiert euch nicht. Wir haben es verstanden. Deswegen reden wir heute nur über den Film, den du ausgewählt hast.
Ein Film,
richtig, das hast du schon gesagt, der hat eine gewisse Vergangenheit bei uns, eine Kontroverse. Wir haben uns nächtelang WhatsApp-Nachrichten hin und her die Giftpfeile verschossen, sozusagen, die Grünen in diesem WhatsApp-Chat, wie der Film jetzt zu lesen ist. Es ging dabei allerdings nie darum, ob der jetzt gut oder schlecht ist, sondern wir sind uns, glaube ich, beide einig, dass das ein sehr gelungener Film ist. Über was sprechen wir heute?
Ja, also wie gesagt, Darren Aronofskys Requiem for a Dream aus dem Jahr 2000. Mhm. Ja, und das ist für mich persönlich der erste Film, der mich, sag ich mal, mit Darren Aronofsky in Kontakt gebracht hat. Ein paar weitere waren zum Beispiel Wrestler, Mother, The Fountain habe ich leider nicht gesehen. Aber es gibt schon so ein paar, die man kennt, allen voran Requiem for a Dream, der auch heute noch oft hervorgezogen wird. Ich würde fast sagen, in einem bestimmten Motiv, über das wir heute noch sprechen werden, empfinde ich den Film nahezu als Referenzfilm, als sowohl stilistisch als auch thematisch, der hoffentlich auch noch in Jahrzehnten immer und immer wieder angesehen, hervorgezogen werden kann, obwohl ich eingestehen muss, dass der Film nicht wirklich gut altert. Gerade wenn Jugendliche und junge Menschen im Zentrum eines Films stehen, ist es immer schwierig, über die Jahre hinweg Beweggründe, Motive, das Umfeld, die Lebenswelt aktuell zu halten. Das ist natürlich nicht möglich, es sind immer nur Momentaufnahmen. Hier jetzt im Jahr 2000, oder ich würde sagen in den 90ern, ist das Ganze könnte das Ganze gut spielen. Und ja, genau, können wir vielleicht noch genauer drauf eingehen. Aber so an sich ein Film, von dem ich sehr, sehr viel halte. Wie gesagt, du hast schon gesagt, wir hatten vor geraumer Zeit mal eine Diskussion über den Film. Ich weiß aber gar nicht und möchte auch gar nicht zu viel versprechen, ob wir nochmal den Faden in irgendeiner Form wieder aufnehmen können.
Das ist eine gute Frage, denn das war damals auch so eine Geschichte. Ich weiß noch, dass du den Film damals, glaube ich, sogar recht frisch gesehen hast oder zumindest wiedergesehen hast.
Das stimmt, ja.
Ne? Und bei mir war es schon eine Weile her und ich war der festen Überzeugung, dass man den Film auf eine ganz bestimmte Weise lesen muss. Und ich habe mich jetzt beim erneuten Sehen, da habe ich schon gesehen, ich habe mich da ein bisschen verhoben, glaube ich. So viel von dem, was ich damals drin gesehen habe, gerade was so gewisse Bezüge zu einer auch groß breit angelegten Kapitalismuskritik und so weiter gibt, die sind in dem Film nicht vorhanden,
ja.
Also nicht in dem Maße, wie ich sehen würde, aber ich würde trotzdem sagen, sie sind in Ansätzen vorhanden und ich würde sagen, der Film macht, und das ist vielleicht auch der Grund für unsere Kontroverse, in vielerlei Richtungen genügend Lesangebote an seine Zuschauerschaft, sodass man ihn auf eine sehr unterschiedliche Weise lesen kann, vor allem die Figuren. Aber wir wollen jetzt nicht zu weit vorweggreifen. Worum geht's denn eigentlich in dem Film? Man muss dazu sagen, der Film ist erstmal eingeteilt in, ja, man könnte sagen, drei Kapitel oder eigentlich sind es vier, denn wir haben eine Einführung und dann ist quasi der erste Kapitel, das Kapitel wird angezeigt. Diese Kapitel sind Sommer, Herbst und Winter. Wir begleiten vier Hauptfiguren, nämlich eine ältere, verwitwete Frau namens Sarah Goldfarb, gespielt von Alan Burstein. Sarahs Sohn ist auch noch mit dabei, Harry Goldfarb, gespielt von Jared Leto. Harrys Freundin ist auch dabei, Marion Silver wird sie genannt, gespielt von Jennifer Connelly. Und noch ein Freund von den beiden, nämlich Tyrone Love, gespielt von Marlon Wayans. Und man kann so ganz grob sagen, dass der Film die Figuren, also es geht darum, dass diese Figuren verschiedene Süchte haben oder Probleme haben, kann man sagen. Also die Mutter ist extrem fernsehsüchtig und extrem süchtig nach einer Fernsehshow, die man in diesem Film dann auch zu sehen bekommt, während die drei Jugendlichen ja heroinabhängig sind, könnte man sagen, ne? Und der Film begleitet eben diese Figuren innerhalb dieser Kapitel durch auch eine nicht weiter definierte Zeitspanne. Das wird, glaube ich, auch noch relativ interessant, wenn man darüber spricht, in ihrem Leben, das eben durch die Auseinandersetzung mit diesen verschiedenen Süchten gekennzeichnet ist und dann schlussendlich in den ja Abgrund, kann man vielleicht sagen, dieser Figuren dann führt. Und zwar aller vier Figuren eigentlich. Das ist so grob die Handlung, ohne dass wir jetzt zu viel vielleicht wegnehmen.
Genau, also ich denke mal, im Groben sollte das reichen. Mhm. Ich denke mal, die meisten, die jetzt den Podcast hören werden, werden den Film auch sicherlich in irgendeiner Form schon mal gesehen haben. Ich glaube ohnehin, dass das, dass der Film für Menschen unserer Generation, also ich sag mal zwischen 20, 30, 35, sowieso ja, vielleicht ein Jugendfilm gewesen ist, den man sich mal in der frühen oder späteren Jugend angesehen hat, vielleicht zusammen mit Freunden, weil man gehört hat, da geht's eben um Drogen, so im weitesten Sinne. Genau, du hattest es schon angerissen, heroinsüchtig. Ich möchte schon mal in den Raum werfen und die Frage stellen, ist der Film denn wirklich vielleicht ein Präventionsfilm, ein Lehrfilm, ein Film, der abschrecken soll über Drogen, über Heroinsucht an sich? Denn ich habe mitbekommen im näheren Umfeld, Menschen, die ich kenne, haben den Film natürlich auch gesehen, es wird immer die Karte gezückt, Film gegen den Nutzen, Missbrauch von Drogen, von Amphetamin. Das ist immer so das gewesen, was hängen bleibt. Fühlt sich dann nochmal so für mich an, als ob die vielleicht so überspitzt gesagt einen anderen Film gesehen haben, weil ich hatte das überhaupt nicht so gefunden. Also klar, es gibt da Drogen, es gibt da die Drogen, die auch heute noch als chemische Drogen bezeichnet werden. Die werden da missbraucht, die werden ja genutzt von den Protagonisten. Durch die verschiedensten Motive werden wir noch drauf eingehen. Aber ich möchte jetzt einfach erstmal ganz banal die Frage stellen, ist das ein Film, vergleichbar mit Christiane F.'s Wie Kinder vom Bahnhof Zoo, der...
Christiane F., Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, ja, also das,
das ist nicht gerade gesagt.
Ja, das ist, du hast quasi Christiane F. als Regisseurin des Films betitelt oder des Buches.
Ach so, nee, natürlich nicht.
Ja, ist okay. Egal. Ist noch früh im Jahr.
Das stimmt, ist noch früh im Jahr. Genau. Ein Film gegen Drogen? Fragezeichen.
Ja, also du bringst gerade so ein kleines bisschen unseren Plan durcheinander. Okay. Ich wollte noch ein bisschen was zu Aronofsky eigentlich sagen.
Ach so,
sagen. Okay. Aber das ist eine Sache, die man auf jeden Fall an dem Film diskutieren kann. Mhm. Ich muss erst mal sagen, ich habe das gar nicht so empfunden. Für mich war das erstmal so ein Film, der relativ, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich damals in New York war mit einer Schulklasse, so einem Englischkurs. Und da gab es auch natürlich Menschen und man kennt das so, mit den einen Schülern hat man weniger zu tun, mit den anderen mehr. Und ich habe dann so eine Mitschülerin getroffen und bin der da so ein bisschen näher gekommen, nicht sexuell oder so, aber so freundschaftlich mich angenähert. Ich hatte vorher nie mit der zu tun, weil wir irgendwie so eine gemeinsame Leidenschaft über Filme entdeckt haben. Mhm. Und sie hat da gesagt, guck dir mal Requiem for a Dream an, der ist krass. So, ne? Und der ist irgendwie total verstörend, depressiv und so. Genau. Und das ist, glaube ich, heute noch so. Ich glaube aber... Ich würde sagen, nicht, weil dieser Film uns irgendwie zeigt, wie schlimm Drogen sind, sondern ich glaube, das, was da drin steckt, ist eine ganz, ganz andere Sache.
ich würde, also es ist kein Lehrfilm, dass Drogen schlecht sind, dann wäre der Film relativ einsilbig, sondern es, der Film erweitert das ganze Feld doch noch auf eine ganz, ganz andere Perspektive, allein durch die Parallelisierung, über die wir sicher noch sprechen werden, mit der fernsehsüchtigen Sarah Goldfarb, die ja durch eine ganz, ganz andere Sache in diesen ganzen Drogensumpf in Anführungsstrichen reinschlittert, ne? Das können wir aber gleich mal besprechen, weil das kann man anhand der ersten paar Szenen schon mal direkt schön besprechen, ist mir aufgefallen. Ich möchte das mal ganz kurz noch ein bisschen was zu Darren Aronofsky sagen. Das war, muss man sagen, sein zweiter Spielfilm damals im Jahr 2000. Ach so, das habe ich auch noch vergessen zu sagen. Der Film basiert auch auf einem Roman, muss man sagen, aus dem Jahre 1978 von Herbert Selby, der auch am Drehbuch mitgeschrieben hat. Zurück zu Aronofsky. Das war sein zweiter Spielfilm. Es war auch seine erste Studioproduktion mit einem größeren Cast. Also er hat vorher Pi gemacht aus dem Jahre 1998, hat damit für größere Aufmerksamkeit schon gesorgt, hat nämlich den Preis für die beste Regie beim Sundance Film Festival gewonnen. Und Requiem for a Dream war dann so die erste größere Studioproduktion, in der auch bekanntere Darsteller dann mitgespielt haben. Ne? Also man denkt sich heute vielleicht auch mit so einer gewissen zeitlichen Distanz, Jared Leto, ja, war das damals schon so ein Riesenstar? Ich würde nicht sagen Riesenstar, aber er war schon jemand, der in so einem, ja, in so einem bestimmten Kontext dann auch schon eine gewisse breite Bekanntheit hatte. Ne? Er hatte in Düstere Legenden mitgespielt, so eine Art Slasher-Film aus den 90ern. Man kennt ihn aus The Thin Red Line, Der schmale Grat von Terrence Malick. In Fight Club hat er eine größere Rolle gehabt oder auch in Girl Interrupted, dann zu Deutsch durchgeknallt mit Angelina Jolie und Winona Ryder. Auch Jennifer Connelly, damals auch noch relativ jung, hat mitgespielt in Once Upon a Time in America von Sergio Leone. Phenomena von Dario Argento, richtig, hat sie auch eine Rolle gehabt. Genau. Oder auch The Rocketeer oder Dark City. Also das waren schon so, das sind jetzt so bekanntere Darsteller. Dann auch die ältere Frau Ellen Burstyn wird jetzt heutzutage auch niemandem mehr was sagen, aber die kannte man durchaus zum damaligen Zeitpunkt auch. Und ja, Aronofsky wurde dann relativ schnell durch diese ersten beiden Filme zu einem gefeierten Regiestar, zu so einem Newcomer, den man dann auch schon mit Stanley Kubrick verglichen hat. Also Stanley Kubrick ist dann 99 gestorben, das heißt, vielleicht sehnte man sich auch danach, dass diese Zeit irgendwie weitergeht, dass sozusagen, dass es so ein neues Genie am großen Filmhimmel gibt. Das ist, also diese Vergleiche sind vor allem dadurch entstanden, dass da das ein Regisseur ist, der auch sehr, sehr stark durch verschiedene stilistische Elemente auf sich auch als Autoren aufmerksam macht. Ja, also so diese so ganz eigener Stil, wie eben diese Zeitraffer, diese bestimmte Form von Kamera, die man vorne an die Figuren klebt und sozusagen, dass du eine Kamera hast, die sozusagen den Figuren folgt, während sie vorwärts gehen. Ja, das hat man auch im Requiem for a Dream oder auch in Pi durchaus. Oder auch so diese Einstellung, wie man die in Requiem for a Dream hat, zu Beginn des letzten Kapitels, wo Jared Leto dann durch diese Straßen geht, seine Bewegungen wirken eigentlich wie einzelne Bilder und alles um ihn herum bewegt sich viel, viel schneller und so. Ne? Das sind so Stilelemente, wo so ein Regisseur dann natürlich auch auf sich als jemanden aufmerksam macht, der hier gerade ein bestimmtes Mittel dann einsetzt. Ne? Und Aronofsky ist halt auch so jemand, der auch wusste, wie man das effektiv einsetzt. Und es gab dann allerdings relativ schnell Ernüchterung, denn seine nächsten Filme, die waren noch alle relativ gut, aber hatten eben nicht mehr so diese Genialität und auch nicht mehr so diesen Anspruch formuliert, dass man sich hier mit Stanley Kubrick vergleichen möchte. Ne? Also The Fountain kam dann als nächstes mit Hugh Jackman und Rachel Weisz in den Hauptrollen. The Wrestler mit Mickey Rourke war nochmal so ein relativ großer Erfolg. Black Swan ebenfalls, aber dann die Noah-Verfilmung fand eigentlich mit Russell Crowe, glaube ich, glaube ich, die gesamte Filmkritikerlandschaft dann auch schon richtig schlimm. Mother von 2017 kam dann noch, gewisses Echo gehabt irgendwie, ne, aber auch nicht mehr so bekannt. Und die letzten Filme von ihm haben eigentlich kaum noch Leute gesehen, glaube ich. Ne? Ich glaube, so viel wirklich größere Sachen hat er auch nicht gemacht, weil es auch an den Kinokassen dann vielleicht nicht mehr so richtig geklingelt hat. Ne? Also das ist so Darren Aronofsky. Genau, und das ist doch auch schon ein ganz guter Punkt, um wirklich mal in den Film einzusteigen. Hm. Ein Film, der den Ruf hat, generell sehr traurig, unangenehm zu sein, der auch diesen Verfall seiner Figuren sehr intensiv, sehr affizierend auch dann darstellt und wo man sich ja auch wunderbar die Frage stellen kann, wie macht Aronofsky das eigentlich alles stilistisch und wie schafft er es, diese Gefühle in uns zu wecken? Steigen wir mal in den Film ein. Hm. Würdest du dir diese Frage nochmal selber beantworten? Also du hast den Film ja jetzt nochmal gesehen, ja, die du eben gestellt hast, diese Frage. Ist das ein Lehrfilm? Nicht mit Drogen?
Ach so.
Oder?
Also meiner Meinung nach nicht. Also vordergründig drängt sich der Vergleich schon auf, dass hier dargestellt werden soll, dass Drogen böse böse sind und dass man doch bitte keine Drogen nehmen soll. Vielleicht war das auch in irgendeinem Nebensatz oder in irgendeinem Gedanken von Aronofsky nicht eine direkte Absicht, aber er hat es, denke ich mal, so mitgenommen, dass man auch um die Jahrtausendwende in den USA einen Film produziert und dann auch veröffentlicht, der das Drogenproblem aufgreift. Aber natürlich, wie du schon sagtest, das Ganze natürlich erweitert auf eine ganz andere Ebene, die ja viel existenzieller und viel größer ist und eben noch mehr Menschen betrifft, als es vielleicht tun würde, wenn der Film nur über Heroinsucht thematisieren würde. Was die Motive jetzt natürlich genau sind, haben wir auch schon angerissen. Also du hast schon gesagt, zum einen gibt es ja diese Sucht des TV-Konsums, dann eben die Heroinsucht, aber auch diese Pillensucht, diese Diätsucht, dieser Schönheitswahn, den Sarah Goldfarb, also die Mutter von Harry, nachgehen möchte, um in ihr rotes Kleid zu passen. Da haben wir auch wieder so eine Art, ja, dass man unter Zwang in einem höheren Alter noch irgendwelchen Schönheitsidealen entsprechen möchte, also Alter, Verfall, vielleicht auch Armut. Und der Film heißt ja als Buch, also die Buchvorlage heißt ja Letzte Ausfahrt Brooklyn, glaube ich, so heißt das Buch. Und das finde ich nicht besser als den Titel Requiem for a Dream, aber Letzte Ausfahrt Brooklyn zeigt ja schon so die letzte Ausfahrt eben Brooklyn, also Brooklyn als Stadtteil ärmerer Menschen, als Menschen, die vielleicht wenig Bildung und wenig finanziellen Wohlstand in ihrem Leben genossen haben, als, sag ich mal, letzte Ausfahrt, die sich angeboten hat, um noch, sag ich mal, irgendwohin abzubiegen. Da situiert der Film schon ja so ein gewisses Establishment, wo man sagen kann, das gibt's heute immer noch. Auf jeden Fall. Die Schere zwischen Arm und Reich wird ja ohnehin immer größer und Drogen und Süchte, Begierden, das Verlangen nach mehr, das Streben nach mehr wird immer größer und eben Süchte oder gewisse Abhängigkeiten zu Medikamenten, Idealen, Menschen, Geld natürlich, birgt natürlich auch heute noch immer das Risiko, dass man auf die schiefe Bahn gerät, wie es im Übrigen alle vier Charaktere, die wir über die gesamte Dauer begleiten, machen. Gleich zu Anfang wird man ja schon damit konfrontiert, dass Drogensucht thematisiert wird, indem Harry Goldfarb ja versucht, den Fernseher seiner Mutter zu verpfänden, um so ein paar Kröten zu machen, damit sie sich, sag ich mal, den nächsten Schuss irgendwie leisten können. Genau. Insofern, ja, der Film thematisiert das Problem Drogen und man denkt auch auf jeden Fall drüber nach, unweigerlich, wie schlimm das sein kann und wo es letztendlich zumindest, na gut, alle vier Protagonisten hinbringt, wird auch nochmal in der Schlusssequenz wunderbar montiert, aber für mich persönlich und auch ja einigermaßen, sofern ich das objektiv bewerten kann, kann man glaube ich sagen, dass der Film sehr viel mehr bietet, auch stilistisch, also wirklich eine Augenweide. Auf ein paar Sachen werden wir, denke ich mal, noch eingehen, auf so ein paar Elemente.
Auf jeden Fall.
Die wirklich meiner Meinung nach, ja, also im Englischen sagt man immer so schön flawless. Also es ist einfach so, so rund, es ist, passt alles.
Wird es sein, ne?
Ja, da komme ich schon zurecht, also fast ins Schwärmen. Ja, deswegen ein viel, viel größerer Film, ein viel, viel weiterdenkender Film als ein einfacher, ja, Drogenfilm, wie eben schon gesagt, Christiane F. wie Kinder vom Bahnhof Zoo, ist ein Film, den ich auch gesehen habe, ist schon eine Weile her.
Der auch demnächst neu veröffentlicht wird, auf Blu-ray. Ach, ganz,
das wusste ich nicht, okay.
Ganz kurz zur, zur Werbung.
Ja. Ah, wer ist da der Produzent? Wer hat den veröffentlicht?
Das habe ich nicht auf dem Schirm gerade. Ich weiß nur, dass ich demnächst eine Blu-ray bekomme und eine Rezension zu schreiben.
Cool. ja, also ein sehenswerter Film, aber wenn man jetzt beim Thema Drogensucht bleiben möchte, wie man das thematisiert, wie man abschreckt, dann arbeitet meiner Meinung nach Christiane F. nur mit Negativen. Also in Christiane F. sieht man nicht das Positive an der Drogensucht.
Ja.
Und es zeigt nur schlecht und schlecht. Kinder sind am Bahnhof, fixen da, magern ab, distanzieren sich von ihrem guten Elternhaus und so weiter und so fort. Aber das Positive, was letztendlich diese ganzen Menschen, die da am Bahnhof sind, dazu antreibt, Drogen zu konsumieren, wird ausgeblendet, wird nicht gezeigt, um eben vielleicht nicht zu stimulieren, zu affizieren. Requiem for Dream macht das aber. Der zeigt bis, sage ich mal, die Kapitel Herbst und Winter, was dann eben nochmal so Kipppunkte und dann Winter ist dann nochmal ein Kipppunkt und die fallen dann eben immer tiefer. Aber bis dahin, die erste, ich weiß nicht, Stunde, die ersten 50 Minuten sind fast ein Feel-Good-Movie. Man weiß, dass es um Drogen geht, aber es ist einfach herrlich. Also ich kann in dieser Stimmung, die der Film in den ersten 50 Minuten hat, in der ersten Stunde, kann ich drin versinken. Finde ich super.
Ich hatte tatsächlich schon Angst, dass du das jetzt komplett negativ bewertest, weil ich sehe es ganz genauso. Ja. Ich finde auch, dass dieser Film erstmal nicht als dieser mahnende Film inszeniert ist, der dann vielleicht am Ende wird, sondern eigentlich steigt das relativ komödiantisch sogar ein. Diese Drogenexzesse, die werden komödiantisch und schön inszeniert. Ne? Also es ist ja auch stilistisch. Ich will jetzt nicht sagen, dass es was Verführerisches hat, dass man auch Bock hat, sich Heroin zu spritzen jetzt direkt. Ne? Aber das ist irgendwie schön. Ne? Also das ist, du hast dann diese Zeitraffer, ne? Du hast dann laute Musik dazu, die einen mitreißt irgendwie auch. Ne? Und gerade diese erste Szene, die ist da auch symptomatisch für. Also diese, du hast es ja schon angesprochen, da haben wir übrigens auch schon mal direkt ein Stilmittel mit dem Splitscreen, ne? Was da reingeworfen wird und so direkt so eine räumliche Trennung von Sohn und Mutter aufmacht irgendwie, ne? Ist was dann auch später noch wichtig wird. Aber vor allem ist das ja erstmal lustig, dass die den Fernseher verkaufen für das Geld und dass die Mutter dann wieder hingeht und den Fernseher zurückkauft. Das ist also so eine Art Kreislauf ist irgendwie, ne? Und die Mutter wirkt da auch noch nicht so psychotisch und fertig, wie man das dann später im Film hat, ne? Das heißt, es wird eigentlich erstmal relativ lustig und schön inszeniert, kann man vielleicht sagen. Und es hat eigentlich auch sowas von, es hat noch nicht so dieses Allumfassende, dass es die Leute wirklich dahin raffen wird, ne? Sondern man hat das Gefühl, wir sehen hier Leute, die Drogen einfach mal so zum Spaß nehmen und dann aber auch irgendwie wieder auf die richtige Bahn schon geraten. Das machen die so zwischendurch, hat man so das Gefühl, ne? Gerade wenn Harry dann mit seiner Freundin Marion dann spricht und die sich so ein bisschen ausmalen, wie die Zukunft wird, ne? Und dass man dann vielleicht auch später vielleicht mal heiratet und Kinder hat und so, ne? Und dann, wir haben ja auch noch relativ viele Außenaufnahmen zu Beginn, ne, die so einen Kontrast darstellen dann zu dem, was wir vor allem später haben, also mit diesen grünen Wiesen, ne? Wo man da zwar schon so ein bisschen das Gefühl hat, okay, Harry passt mit seinen schwarzen Haaren da nicht so richtig rein in diese Bilder, ne? Eigentlich ist das ist nicht der Harry, den sich Sarah dann im letzten Bild oder in der letzten Einstellung des Films so vorstellt, ne? Ja. Aber es ist noch irgendwie relativ positiv. Es hat sowas Rebellisches, sowas Punkiges irgendwie, ne? Also es hat noch sowas von einer Jugendphase und man denkt sich so, das wird eigentlich nicht so weitergehen, ne? Das wird schon irgendwie gut werden. Und das hat auch was damit zu tun, dass dieser Film eigentlich noch in diesen ersten Szenen inszeniert ist wie ein klassischer Hollywood-Film, nämlich dass wir es hier mit einem Continuity-Editing zu tun haben. Was ist Continuity-Editing? Continuity-Editing ist, wir haben eine Szene und die Szene baut darauf auf und die baut darauf auf. Das heißt, wir bekommen immer als Zuschauer so eine Abfolge von Zeitlichkeit auch noch mitgegeben sozusagen. Und das ist allerdings was sich im Verlaufe des Films schon in dem Sommerkapitel eigentlich langsam auflöst. Nämlich haben wir es dann eigentlich eher zu tun damit, dass dieser Film eigentlich insgesamt eine riesengroße Parallelmontage eigentlich darstellt. Was damit zu tun hat, dass wir im Prinzip niemals einen Szenenanfang haben und auch kein Szenenende haben. Sondern wir springen von Szene zu Szene zu Szene im Prinzip. Und es gibt da eben keine direkte Verbindung, sondern es wird eigentlich so eine Gleichzeitigkeit dadurch hergestellt, ne? der Punkt ist hierbei auch, und da ist es, glaube ich, auch wichtig, dass wir eben nicht mit dem Kapitel Frühling starten, sondern mit dem Kapitel Sommer, weil das ja schon zeigt, okay, wir werden hier im Prinzip in so einen längeren Prozess reingeworfen. Mhm. Wir lernen diese Figuren eigentlich erst so richtig kennen, aber die sind schon viel, viel länger in diesem Prozess, in diesem Drogenprozess vielleicht auch, als wir es vielleicht schon irgendwie im Kopf haben, ne? Und das passt eben so zu dieser narrativen Struktur des Films, kann man sagen, ne? Also Szenen haben wir dann Anfang noch Ende. Wir sind einfach drin. Es werden Gleichzeitigkeiten erzeugt und zugleich werden da auch so Wiederholungsstrukturen eigentlich immer wieder eingebaut, ne? Also diese Montage mit dem Heroin, dass da irgendwie, weiß gar nicht mehr, was da alles passiert, wo man sich dann am Ende jedenfalls die Spritze so reinsetzt und so. Das wird wiederholt und das wird immer und immer wieder wiederholt. Bis wir dann irgendwann zu dem Punkt kommen, ah fuck, die haben ja anscheinend echt ein Problem. Ne? Wenn das immer so weitergeht, es hört ja nicht auf und es geht immer wieder weiter. Von daher ist der Film eben nicht, betont eben nicht das Szenische, sondern er ist eine einzige Parallelmontage, wie ich es eben schon gesagt habe. Und in diese Szenen der Parallelmontage, der Film besteht ja auch aus sehr, sehr vielen Schnitten, bis 2000 Schnitte, glaube ich, insgesamt oder sowas, das ist ungewöhnlich viel, hast du nur ganz, ganz wenige Momente der Ruhe eigentlich rein montiert, ne? Also eigentlich nur einen richtigen, und das ist das Gespräch dann zwischen Sohn und Mutter, dieser längere Dialog, den die dann mal in der Küche haben. Eigentlich der einzige wirkliche Begegnungsraum, in dem sich Mutter und Sohn dann überhaupt mal begegnen. Ja.
Einmal noch irgendwie auf der Straße, wenn er irgendwie den Fernseher oder die Nachricht verkünden möchte, hier, ich bringe deinen Fernseher vorbei.
Genau, richtig,
Da sitzt er mit den alten Frauen in einer Reihe. Aber in dem begrenzten Kosmos bleibt, sage ich mal. Du hast schon gesagt, irgendwie wird schon alles gut werden. Man hat am Anfang im Kapitel Sommer das Gefühl, die haben das im Griff. Es ist Sommer, alles ist positiv, die Sonne scheint, es ist warm. Es ist eine wohlig warme Wohlfühlstimmung, wie es halt im Sommer so ist. Also sowohl Film als auch, sage ich mal, Konnotation der Jahreszeit spielen da zusammen. Und Sarah Goldfarb sagt ja, bevor der Titel am Anfang einblendet, everything is gonna be alright. Und genau dann blendet der Titel ein und fährt wie so eine Klappe nach unten und dann auf einmal Requiem for a Dream. Genau, also für diejenigen, die vielleicht nicht wissen, was Requiem for a Dream bedeutet, also ein Requiem ist so ein Gottesdienst für einen Toten, also so eine Totenmesse. Würde ich es mal bezeichnen. Genau, eben for a dream, also für einen Traum. Träume auch, also nicht Träume im Sinne von Schlafen und Träumen, sondern Träume im Sinne von Wünschen, von Vorstellungen, von Visionen, die junge Menschen, aber auch noch alte Menschen haben. Und diese Parallelmontage wirft alles in einen Topf, sowohl die jungen Menschen als auch die alten Menschen. Aber auch in einen Topf der Klischees. Natürlich, junge Menschen nehmen Klischees, nehmen Drogen, hören Techno-Musik, sind verliebt, dampern irgendwie, also verbringen irgendwie so im Müßiggang die Zeit. Während ältere Menschen vielleicht schon verwitwet sind, zu Hause sitzen, eine miese Rente haben, vielleicht in ein Umfeld ziehen müssen, das sozial, eben wie Brooklyn eben vorbelastet ist, durch Kriminalität, durch Armut, durch auch eine gewisse Form, des, wie umschreibe ich das jetzt am besten? Also ich möchte Sarah Goldfarb jetzt nicht als ungebildet bezeichnen, aber in irgendeinem Sinne verkümmert, dass man seinen Tag eben damit zubringt, zu überlegen, was man isst und was man im Fernsehen sieht, und das war es dann eigentlich schon an Überlegungen des Tages und man gibt sich dem so hin. Was aber auch ein Klischee ist, das mit Sicherheit auch noch heute Bedeutung hat, Wahrheit findet, dass ältere Menschen mit dem Alter Ziele verlieren, Vorstellungen und Träume verlieren. Und wenn diese dann irgendwann mal wieder aufflammen und man so diese Jugend vielleicht in sich irgendwo wiederentdeckt, dass dann schnell die Gefühle überkochen und man in einer Art Abwärtsspirale oder vielleicht auch Aufwärtsspirale, es kann, denke ich, so und so laufen. Bei Sarah Goldfarb läuft es jetzt in die negative Richtung.
Es ist auch so eine, ganz kurz, es ist auch so eine pessimistische Darstellung von Bürgerlichkeit irgendwie, ne? Also, dass man im Prinzip keine wirklichen Pläne, keine intellektuellen Pläne vor allem für den Tag hat, sondern den eher so ein bisschen so dahin siechen lässt, ne? Und dass selbst die Beschäftigung mit irgendwie intelligenten oder intellektuellen Sachen, mit der Kunst zum Beispiel, mit Theaterstücken und so weiter, dass das eher so eine Form hat von, ja, ich hab's gesehen, ne?
Ja.
Und keine weitere Beschäftigung damit
so
hat, ne? Ganz kurzer Einwurf
noch. Genau. Ja. Es wird ja auch jeden Tag eine Talkshow oder ein TV-Format gesehen. Ich habe es mir, glaube ich, auch aufgeschrieben, irgendwie Tippi-Tappi. Dass ein, ja, mehr oder weniger Ratschläge gibt. Es gibt da so einen Anchorman, so einen Showmaster, der die Mengen im Fernseher zum Kochen bringt. Es werden irgendwelche Sprüche skandiert. Und man bekommt vorgesetzt, dass man sein Leben doch verändern solle, wenn man auf Zucker verzichtet oder sonstiges. Im Prinzip möchte Sarah Goldfarb mit dieser TV-Show ja irgendwas sehen, was ihr hilft, was ihr vielleicht irgendeinen Sinn gibt, womit man vielleicht noch sein Leben verbessern kann. Aber in dieser Rolle des Rezipienten bleibt Sarah Goldfarb. Sie guckt das und guckt das und guckt das, aber es hat keine Reaktion auf sie. Und sie ist einfach gefangen vor dem Fernsehgerät, der dann im Verlauf des Films sogar noch mal zu einer großen Anlage, zu einem noch größeren Fernseher ranwächst und noch mehr seine Eminenz im Raum einnimmt und sie noch mehr vereinnahmt und noch mehr fängt.
Ja, sie wird so geinfluenced, ne? Also
richtig,
im Prinzip wird sie geinfluenced, wenn man das mit heutigem Vokabular irgendwie sagen würde. Nur kann sie diesen Erwartungen, die da propagiert werden, eben nicht entsprechen, ne? Sie versucht ja, es gibt ja immer wieder Szenen, wo sie versucht, in dieses Kleid reinzupassen und so, ne? Und das gelingt ja nicht. Und sie nimmt dann Medikamente, wird medikamentensüchtig dadurch, ne? Also sie wird so geinfluenced und es hat so ein bisschen den gegenteiligen Effekt eigentlich, ne? Also gerade wenn sie dann am Ende in der U-Bahn oder Straßenbahn oder was auch immer das war, sitzt und dann sagt, ja, sie muss unbedingt zu der Show und so, ne? Was ja offensichtlich dann eine Einbildung ist, ne? Dass sie dann wirklich vielleicht auch diesen Brief bekommen hat und so. Das ist halt die Frage, ob das wirklich real war oder so, ne?
Ja.
Aber auf jeden Fall versucht sie ja dann dahin zu fahren und sie sieht halt überhaupt nicht so aus, wie sie sich das so vorgestellt hat, ne? Also mit diesem Kleid und so, und dass das alles so schön ist und passt und so, ne?
Ich glaube, die Situation kennt man heute auch noch, wenn Anrufe kommen, so, es gibt's ja immer noch, oder Schreiben versendet werden zu eben älteren Leuten, dass sie eine Million gewonnen haben, dass sie ein Haus gewonnen haben, dass sie ein Auto gewonnen haben, oder dass sie eben,
Der saudische Prinz in der Mailbox sozusagen, der sein Vermögen verschenken will, ja.
Auf der Schiene läuft das ja. Und eben auch hier wurde ja Sarah Goldfarb eingeladen oder zumindest informiert, dass sie theoretisch als Zuschauerin oder sogar als Teilnehmerin an dieser TV-Show, der sie da manisch zusieht, teilnehmen darf. So ihre ganze Community, ihre Peer Group, einen auch älteren Damen, die genauso wahrscheinlich ein Leben führen wie sie. Erzählt sie das und putschen sich auch alle so ein bisschen hoch und du wirst im Fernsehen sein und dieser Auftritt im Fernsehen wird von ihr als höchste Instanz menschlichen Seins irgendwie angesehen. So, das ist das Ding, ich muss im Fernsehen sein, ich muss sagen, dass ich einen tollen Sohn habe, dass ich einen tollen Mann hatte.
Wichtiger
und
Punkt auch.
Richtig, genau. Und dass ich jetzt endlich mal irgendwie berühmt wäre, angesehen werde. Sie sagt das ja auch, glaube ich, ein paar Mal im Fernsehen. Alle Leute werden mich kennen und werden mich toll finden und werden mich fragen. Und dieses Verlangen und diese Sucht nach Anerkennung wird dann eben nochmal durch den Medienkonsum, durch den TV-Konsum nochmal übersteigert. Und weil sie sich auch Zeit während des Films damit ständig befeuert und ihre Lebensumwelt auf diese eine Sache gänzlich reduziert. Es wird ein Kaffee getrunken, es wird sich vor den Fernseher gesetzt und dann wird geschaut.
Es gibt auch keine wirkliche Persönlichkeit dahinter, ne, die jetzt wirklich klar wird. Ne? Also das wird sogar ganz explizit gemacht in der Szene, in der sie draußen auf der Straße dann da sitzt mit ihren Freundinnen.
Ja.
Ne? Sie gliedert sich einfach ein und dann wird im Prinzip immer das Gesicht der jeweiligen Frau gezeigt, die spricht. Sie hat da ein bisschen mehr Screentime innerhalb dieser Sequenz, aber ansonsten ist das genau der gleiche belanglose Kram, den sie da labert. Ne? Das ist auch insgesamt kein Film der Dialoge, muss man sagen. Ne? Also es wird viel geredet, aber diese Ja, also diese Dialoge haben immer eher so die Funktion, eigentlich so eine gewisse Verzweiflung oder Banalität zu sagen, zu haben, ne? Also die Menschen reden eigentlich nie über irgendwas Substanzielles, sondern eigentlich ist gerade das, was sie sagen, Ausdruck von einer völligen Leere des Lebens eigentlich immer, ne? Mhm. Und man hat gerade bei den jungen Leuten vielleicht noch so ein bisschen das Gefühl, okay, vielleicht kommen die da raus. Aber das ist ja nicht so, ne? Also ich finde das nochmal, ich will nochmal ganz kurz zu dem Punkt zurück, den du vorhin aufgemacht hast, dass das ja eigentlich ein Feel-Good-Movie ist zu Beginn. Und ich dachte auch jetzt beim neuen, also ich habe nochmal versucht, den Film so zu sehen, als hätte ich ihn beim ersten Mal gesehen. Oder würde ihn zum ersten Mal sehen. Und da ist mir aufgefallen, ja, eigentlich ist das doch, werden Drogen ja da gar nicht problematisiert, sondern eigentlich könnte man ja in dieser ersten Hälfte, sag ich mal, so annehmen, vielleicht ist ja das eigentliche Problem, dass, keine Ahnung, die Tyrone dann irgendwie mal mit Marion irgendwie schläft und es dann irgendwie einen Streit gibt zwischen denen oder so, ne? Dass es da irgendwie, dass dadurch der Traum zerstört wird. Also dass es gar nicht an den Drogen liegt im Großen und Ganzen, ne? Es hat eher was von so einem Liebesdrama oder sowas, ne? Und dass dann vielleicht die Mutter irgendwie die Zuflucht ist und keine Ahnung, was man da alles draus schreiben könnte, ne? Und dann merkt man aber immer durch diese ständige Wiederholung des Gleichen, dass die Figuren eigentlich in so einem Loop drin sind. Ne? Und deswegen wäre meine These, das eigentlich Schlimme und warum dieser Film so depressiv ist, ist gar nicht, dass sie an sich Drogen nehmen, sondern dass die Drogen im Prinzip ein Indikator sind, dass sie im Prinzip in einer ewigen Schleife drin stecken, aus der sie nicht rauskommen. Es gibt keine Entwicklung da. Ne? Es gibt sozusagen diese Träume, die uns versprochen werden zu Beginn mit der vielleicht irgendwie mal Hochzeit und man steht dann irgendwie mal an so einem Steg zusammen, ne, und verliebt sich und so, die werden sich nicht einlösen. Das ist das. Also man hat das Gefühl, die Figuren steuern auf ihre Träume hin, aber mit dem Leben, dadurch, dass sie sozusagen, und dann sind die Drogen natürlich schon wieder ein Problem, ne? Das ist mir auch gerade aufgefallen. Und wie sie eben ihr Leben leben, führt dazu, dass sie dem niemals näher kommen, sondern eher in eine entgegengesetzte Richtung abrutschen.
Ja.
Das ist eigentlich das Problem. Und das die gleiche Form von Banalität hat man, glaube ich, auch bei Sarah Goldfarb dann. Also das wird ja auch stilistisch dann sehr, sehr extrem gemacht. Also wie sie da ihre Wohnung putzt und aufräumt. Ja. Ne? Das wird ja in so einem Zeitraffer gezeigt, während die Kamera so grandios gemacht von rechts nach links fährt. Ne? So ganz langsam, und wie sie die Wohnung aufräumt, wird eben so beschleunigt und so. Ne? Und das ist interessant. Also
auf jeden Fall. Nochmal zu diesem ersten Teil, sag mal dem positiven Teil, es wird auch so eine gewisse Alternativlosigkeit aufgezeigt. Also es bietet sich im Film überhaupt nicht an, dass man sagen könnte, naja, Harry dann oder Tyrone, dann geht doch arbeiten oder macht einen Schulabschluss oder so. Die Frage erübrigt sich eigentlich. Es gibt nur als Broterwerb den Kauf und Wiederverkauf von Drogen, sag ich mal, in die oberen sozialen Schichten aufzusteigen, um sich eben vielleicht, wie es hier am Beispiel gemacht wird, in Laden zu kaufen, damit Marion ihre Klamotten verkaufen kann, die sie irgendwie in irgendwelchen Skizzen, Sketchbooks designt hat. Genau. Der einzige Weg dahin, Träume zu verwirklichen, wie gesagt, der Verkauf von Drogen als einziges Mittel. Es bietet sich nichts anderes an. Es wird auch nicht irgendwie von außen herangetragen, dass man es doch damit oder damit versuchen könnte. Es wird überhaupt nicht danach gesucht.
Außer später mit Prostitution noch. Ne?
Richtig, genau. Ich würde aber noch mal beim ersten Teil bleiben. Also dann geht's ja bei
der... Ach so, du redest explizit vom
richtig, ersten
Teil. Ach so, Entschuldigung, dann war
richtig,
das
genau.
Vorweggenommen. Ja,
bis es kippt an den Zeitpunkt, wenn, sage ich mal, Herbst eingeblendet wird. So, das ist, sage ich mal, der Moment, in dem dem letzten Zuschauer oder der letzten Zuschauerin deutlich werden sollte, dass das Ganze hier nach hinten losgeht. Und es geht nach hinten los, ja, könnte theoretisch aber auch irgendwie funktionieren. Es gibt ja auch verschiedene Mafia-Filme, die Drogenprobleme aufgreifen. Dort gibt es auch immer, gerade am Anfang, da läuft das Geschäft, da rollt der Rubel, alles ist super, man dehnt sich aus, man gönnt sich den Luxus, ne? Richtig, kennst, genau. Ja. Und irgendwann kippt das Ganze natürlich und diese ganze Maskerade, dieser ganze Popanz zerfällt. Und übrig bleibt dann eben dieses ja total marode und morbide Gerüst, das letztendlich die Protagonisten in die Grube treibt, möchte ich es mal ganz straff formulieren. Hm. Und gerade in diesem ersten Teil bis zum Herbst kauft man das alles ab. Man wird hineingesogen, man gibt sich dem hin, man findet das eigentlich super klar, die verkaufen Drogen, man denkt, die haben es im Griff, alles völlig okay. So, ja, die machen das klar, die drücken sich da immer mal was, aber Stück für Stück merkt man die Sucht, wenn dann auf einmal Harry zu Marion meint, ach hier, bevor wir den Fernseher kaufen, wollen wir nicht noch drücken oder so. Und dann sagt auf einmal Marion, ja, wart mal auf heute Abend, ist doch noch ein bisschen früh, und man merkt, da dort entsteht eine Sucht und dort entstehen Probleme, die man hätte vorausahnen können, die der Film aber ganz galant umspielt. Es gibt, sag ich mal so, zur allabendlichen Versüßung dann eben mal einen Schuss. Dazu hört man ja die Musik der 90er, also Hip-Hop-Musik, Techno-Beats, irgend sowas, und hat eine gute Zeit. Ja, wird ja auch in diesem Zeitraffer gezeigt, man lädt Freunde ein, man feiert, man ist zusammen. Genau. Alles absolut positiv, keine Nebenwirkung, keine irgendwie Crashs und Downs, bla bla bla.
Hat auch so ein Gefühl, ja gut, wenn die es alle machen, so gefährlich
genau, kann es nicht sein. Richtig. Ne? So, ja. Man verdient sogar noch nebenbei Geld, man kann sich etwas leisten, man kann seiner Mutter was Gutes tun, man kann sich selbst was Gutes tun. Und im Zentrum dessen steht dann auch immer noch die Liebe zwischen Harry und Marion, die das Ganze nochmal, oder die Gefahr ihres Lebensstils dann nochmal irgendwie tilgt. Man denkt, ist doch alles okay. Die haben sich, denen geht's super, die versuchen jetzt irgendwie durch den Weg des geringsten Widerstands Reichtum zu erlangen, machen sich da eine Waffe und versuchen, wie gesagt, ein paar Kröten zu machen.
Auch insgesamt die Liebesbeziehung sehr interessant dargestellt, auch in einer Szene durch einen Splitscreen, der eine gewisse Ambivalenz hat, weil er zum einen die Figuren natürlich räumlich irgendwie trennt, zum anderen eigentlich die Distanz zwischen beiden Figuren verringert. Also wenn der Arm des einen sozusagen ins andere Bild greift, dann ist der näher dran und es ist anatomisch eigentlich näher dran. Ne? Ja. Also so eine auf der einen Seite trennende, aber auf der anderen Seite auch zusammenführende Sache, ne? Das ist schön. Also diese Trennung wird im Prinzip vorweggenommen.
Ja, aber sagen. Diese räumliche Gemeinsamkeit wird auch nur deutlich, weil eben Körperteile von dem einen Screen in den anderen Screen gelangen. Ja. Sonst könnte man auch denken, okay, die könnten auch 10 Meter auseinander sein oder 5 Meter oder so. Da bin ich tatsächlich ein bisschen stutzig geworden. Also ich verstehe diesen Splitscreen als räumliche Trennung, als, sage ich mal, visuelles Herstellen von Distanz.
Gerade bei der Mutter am Anfang ist es richtig. So, ne? Die sind viel weiter weg dann dadurch.
Ja. Zwischen Mutter und Sohn verstehe ich das. Mhm. Da gibt es Distanz, das ist ein distanziert, auch auf einer persönlichen Ebene, ein distanziertes Verhältnis. Aber ich tue mich schwer damit, die Distanz zwischen Harry und Marion zu sehen. Ist ein super Stilmittel, die Wirkung, sage ich mal, visuell oder ich sag mal so, dieses Aha-Erlebnis oder dieser Wow-Effekt von Splitscreen, Mensch, das ist aber toll, hatte sich ja was einfallen lassen, der Aronofsky. Das wirkt frisch, das wirkt unverbraucht, das wirkt eigenwillig, individuell, super. Aber an der Stelle zwischen Harry und Marion Distanz zu erzeugen, also vielleicht möchte ich es nicht sehen, diese Distanz, weil ich diese Liebesbeziehung als so pur und perfekt und authentisch und auf das Basalste reduziert, aber auf das Wichtigste, was Liebe zu bieten hat, an sich darstellt, dass da dann wieder so eine Art Distanz und auch so ein kühles Licht reinkommt. Also schwierig. Ich kann verstehen, worauf Aronofsky raus möchte, dass langsam jeder irgendwie in sein Problem versinkt. Der eine kommt in den Knast, der andere ist drogenabhängig und die andere ist auch drogenabhängig, aber versuchen, sage ich mal, nur noch ihren Süchten in andere Richtungen nachzugehen. Und alle entfernen sich so voneinander, obwohl sie doch alle in einem Boot sitzen, aber ihre Sucht versuchen auf verschiedenste Wege, sei es durch Kriminalität, durch Prostitution oder in welche Kategorie ich der Harry stecken würde, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber ja, vielleicht pendelt er auch so zwischen allen dreien. Er prostituiert ja quasi Marion und sagt, hier, geh doch mal zu dem Freund, den du kennst, du hol mal 2000 irgendwie Riesen. ja, schwierig. Hm.
Das ist, ja, ich sehe das auch so, ne? Ich glaube, deswegen ist es auch so ambivalent gehalten, ne? Also du hast ja da teilweise, ich glaube, das ist dann so, dass Harry von der rechten Seite in den rechten Raum reingreift und du hast dann eine viel, viel nähere, eine Detailaufnahme irgendwie vom Kopf von Jennifer Connelly, von Marion, ne? Und dadurch wird im Prinzip dann auch Distanz verringert, ne? Ja. Man könnte auch sagen, dass das Erzeugen von Distanz in der Szene eher so eine Art Vorwegnehmen vielleicht ist für später. Mhm. So können wir uns vielleicht sehen.
Könnte, ne?
Weil,
sein, ja.
Weil eigentlich sehen wir in der Szene eher eine Verringerung von der Distanz zwischen den beiden. Und dann ist das ja wieder ganz passend zu der Liebesgeschichte. Weil ich sehe das zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, muss ich auch sagen. Ja. Von daher kann man es auch so sehen, glaube ich.
Ja. Also ich finde, es wirkt, aber wenn man drüber nachdenkt, dass dieser Splitscreen jetzt Distanz provozieren soll, dann, ja gut, könnte es vorweggreifen. Aber gerade diese Liebesbeziehung sehe ich im Film, gerade in eben diesem ersten Teil, in diesem Sommerkapitel, als absolut zentral und tragend. Also ich glaube, für viele Menschen wird das auch ein Motiv sein oder werden das Szenen sein, die ja so eine gewisse Art der Melancholie erzeugen. Man hat so dieses Gefühl von Jugendlichsein, von Verliebtsein, vielleicht vom ersten Verliebtsein und so dieses Flüchtige und so Alternierende zwischen traumhaft und absolut scheiße, wie sich eben so die Jugend manchmal eben angefühlt hat. Dass es alles immer so auf Messers Schneide war, zwischen der absolut großen Liebe und dann wieder dem absolut großen Herzschmerz, das kriegt der Film fast beispiellos hin. Also ich kenne sowas noch von Call Me By Your Name, da war ich auch so gepackt davon und habe mich da total mitnehmen lassen. In Requiem for a Dream ist das genauso. Die Beziehung zwischen Menschen, nicht zwischen Harry und seiner Mutter, aber zwischen Harry und Marion, ist ganz wunderbar inszeniert durch Musik, durch Stilistik, durch die Schauspieler an sich, die das toll machen, die auch wunderbar zusammenpassen. Klar, Harry ist so dieser schmächtige, etwas kränkliche Benjamin, der da halt so ein bisschen schwächelt.
Nennt man das Benjamin?
Ich, ich weiß nicht. Aber halt ist so ein, ja, mit einem kantigen, knorrigen Gesicht, so schwarzen Haaren, so ganz fahl. Wie er eben auch im Musikvideo von The Kill von 30 Seconds to Mars aussah, also fast so vom Stil her, vom Aussehen her 1:1 übernommen, war auch, glaube ich, genauso diese Emo-Zeit.
Ach stimmt, Musik macht er ja auch noch. Ja.
Richtig, genau. Heute wieder total anders, ganz anderer Typ Mensch. Gefällt mir nicht mehr so, damals so dieses Jungenhafte, eben so dieses Emo-mäßige, was auch so in, was da so langsam aufkam, das passt wunderbar und Sarah Connelly auch Jennifer Connelly, eine sehr attraktive, gut aussehende junge Frau, die Leidenschaft, sage ich mal, zwischen den beiden spüren lassen und zeigen, dass es auch, sage ich mal, in ärmeren, in, sage ich mal, gefährlichen Lebenssituationen, in Lebenssituationen, in denen wirklich das Leben auf Messers Schneide steht, trotzdem noch Momente geben kann, die einfach ja schön sind und die vielleicht leben lassen.
Ja, so. Genau. Also man kann sagen, in der ersten Hälfte, da sind wir uns jetzt einig geworden, ist eigentlich noch alles schön. Ab Herbst geht's ganz schön bergab. Und das macht, glaube ich, auch so die große Qualität dieses Films aus. Das wird eben nicht nur uns einfach so dargeboten durch einzelne Szenen, sondern das wird uns vor allem stilistisch dargeboten und das wird uns spürbar gemacht. Ne? Denn in der zweiten Hälfte steigern sich dann auch die Stilelemente und Irritationsmomente, die Aronofsky hier einbaut. Es kommen teilweise Stilmittel dazu. Man hat extreme Unter- und Obersichten teilweise, die für eine Bildirritation sorgen und so eine Schieflage eigentlich sorgen von dem, was wir bisher gesehen haben. Wir haben in einer Szene, fand ich super gemacht, ein Fischaugenobjektiv, also in der Szene, in der sich Sarah bei ihrem Arzt Medikamente abholt. Das wirkt so, als sei dieser Raum viel, viel größer, als er eigentlich ist. Ne? Also der Weg zur Tür ist viel größer und sie wirkt da auch in so einer komplett anderen Welt, weil sie natürlich auch sehr, sehr nah am Objektiv steht, ne? Und das so eine Rundung ergibt insgesamt. Ne? Wir haben generell das, was ich schon in dieser Winterszene am Anfang gesagt habe, diese Beschleunigung der Umgebung sozusagen, während sich die Figur immer langsamer bewegt sozusagen, also in dieser ersten Szene, ne, aus dem Winter, in dieser ersten Einstellung. Wir haben, und das fand ich auch super, in der Winter-Episode am Ende, diese wackelnde Kamera, die sich so extrem stark, die extrem stark wackelt, während Tyrone an den Gitterstäben ist. Und das passt auch sehr gut zur bisherigen Stilistik des Films, denn auch wenn eigentlich in der ersten Hälfte im Frühling, nee, im Sommer noch alles schön ist, man hat schon dieses stationäre Kamera eigentlich die ganze Zeit. Eigentlich bewegt sich da gar nicht so viel. Und man hat schon, man bekommt schon dieses Gefühl mitgeliefert von, die Figuren kommen irgendwie nicht so richtig weiter. Es ist alles still, es ist stationär, es gibt keine Entwicklung, ne? Und eigentlich hat gerade diese Einstellung dann wiederum sowas von, ich will hier ausbrechen, aber ich komme nicht raus, ne? Also als würde man aus dem Bildkader raus verschwinden wollen, genauso wie man aus dem Gefängnis ausbrechen möchte, ne? Und was auch noch dazu kommt ist, wir haben sowieso schon relativ viele trostlose Innenaufnahmen von grauen Räumen und so weiter und so fort. Man muss dazu sagen, das ist generell ein sehr farbloser Film. Mhm. Eigentlich sind die Wiesen das einzig richtig farbenfrohe, was man im Verlauf des Films sieht. Aber diese Außenaufnahmen, die man sieht, die verschwinden in der zweiten Hälfte praktisch komplett. Die tauchen vielleicht noch einmal in so einem Traum von Harry auf oder so. Aber das war's dann, ne? Man sieht nur dunkle Dunkelheit, graue Wände und so, und es ist alles super trostlos und es passt auch perfekt zu dieser Stimmung, in die sich die Figuren, gerade Harry mit seinem doch sehr blassen Ton und den schwarzen Haaren und so, dann relativ schön dann eben einfügt. Ne? Mhm. Und eigentlich, und was man auch dazu noch hat, ist eine, ja, man könnte sagen, eine Beschleunigung der Montage eigentlich, ne? Also ich habe schon gesagt, das ist der ganze Film ist eigentlich eine einzige Parallelmontage, nur werden diese Szenenwechsel immer schneller. Also man hat eigentlich eine Entwicklung im Sinne von die Wechsel zwischen den Szenen gehen schneller ab, es beschleunigt sich alles so ein bisschen, man hat das Gefühl, es steuert alles so ein bisschen auf einen Endpunkt zu irgendwie, ne? Oder auf einen endgültigen Verfall. Aber trotzdem entwickeln sich die Figuren an sich nicht weiter, sondern eher vielleicht in eine negativere Richtung und so weiter. Ne? Also weg von ihren Träumen auf jeden Fall, was wiederum ganz gut zu diesem Todesmessen-Motiv passt, was du aufgeworfen hast.
Ja. Ja, also die Umwelt wird auch farblich entsättigt, tritt zurück, wird, sag ich mal, ungemütlicher, ist jetzt vielleicht der falsche Ausdruck. Aber es wird auf jeden Fall noch kühler, als es ohnehin schon ist. Und die Kamera rückt näher ran, wird subjektiver. Ich glaube, dieser Modus heißt auch Snorricam, wenn ich das richtig rausgelesen habe, dass die Kamera quasi vor dem Brustkorb der Protagonisten ist und das, das Gesicht aufnimmt, dass der Körper oder dass das Gesicht dann eben so wirkt, als ob es sich überhaupt nicht bewegen würde und nur die Umwelt so vorbeizieht.
Das ist der Begriff, der mir vorhin nicht eingefallen ist, wo ich das gesagt habe, mit vorne dran gepappt sozusagen, die Kamera.
Ach,
das ist
richtig, genau.
Genau, richtig.
Ja, und dazu dann eben gerade noch in den Kapiteln Herbst und Winter die Tatsache, dass dort ähnlich wie in den Momenten, in denen Drogen genommen werden, diese schnellen Montagen, diese Hip-Hop-Montagen, wo man verschiedene Versatzstücke sieht, Makroaufnahmen, Nahaufnahmen von Drogen, von einer Blutbahn, von einer Spritze, die in den Arm eindringt und so weiter und so fort. Genau, dadurch wird teilweise der Erzählstrang gewechselt. Also es ist sogar so, dass die drei, also Marion, Tyrone und Harry, Drogen nehmen. Dann kommt diese Hip-Hop-Montage. Diese überspielt sich auf einmal natürlich in Verabreichung von Spritzen, ziehen von Heroin oder so. Und dann wird auf einmal der Fernseher angeschaltet, Kaffee wird angemacht und dann ist man bei der Mutter.
Genau.
Und das ist halt schon sehr, sehr gut gemacht durch diese verschiedenen Perspektiven und durch diese Hip-Hop-Montage so ein Erzählstrangwechsel, so total plausibel zu gestalten. Es gibt keinen harten Schnitt, sondern es gibt das ein, die eine Szenerie, dann und genau, dann ja. ist man auf einmal.
Es ist eine Parallelisierung.
Richtig, ne? ist man bei der Mutter, ja. die gerade eben genauso ihren Süchten nachgeht, da der Link. Genau. Und dann geht man da auch total fein mit und stößt sich auch nicht, warum jetzt auf einmal das Erzählbild gewechselt wird.
Ja, wo der Film auch sagt, das sind zwei Seiten derselben Medaille irgendwie, ne? Also wo diese Parallelisierung dann auch, also es ist ja, also im Endeffekt ist ja diese Szene, in der sie aufräumt und wo alles beschleunigt ist, ist ja nichts weiter als eine Parallelisierung auch von so einer Feier, ne? Genau, die ja genauso beschleunigt ist. Ne? Genau, ja. Also im Prinzip sagt der Film, okay, es gibt auch in so einem rein bürgerlichen Kontext, der eigentlich nichts mit synthetischen Drogen oder so zu tun hat, gibt's auch so eine Falle irgendwie, ne? Oder da gibt's auch so Bezüge irgendwie dazwischen, ne? Und das ist auch interessant, weil wenn man sich die Figuren generell mal anguckt, denn ich meine, den Punkt gefunden zu haben, warum wir früher so weit auseinander lagen, was unsere Meinung zu dem Film angeht. Ich habe das ja ganz groß gesellschaftlich irgendwie betrachtet, ne, dass wir es im Prinzip hier zu tun haben mit, ja, mit so einer Kapitalismus-Konsumkritik generell, ne, die auf die Figuren zu beziehen ist, gerade auf Sarah Goldfarb, ja. ne, und so weiter und so fort. Das war so ein bisschen der Aufhänger. Und ich glaube, das Problem ist, warum das nicht eindeutig zu identifizieren ist, ist, dass der Film uns in beide Richtungen eigentlich Angebote macht. Denn eigentlich haben wir es erstmal auf einer ersten Ebene mit relativ typähnlichen Figuren zu tun. Mhm. Also im Prinzip Figuren, die nicht nur für sich als psychologische Figuren stehen könnten, sondern eben auch als Typen für bestimmte Schichten oder für bestimmte, ja, Stereotype eigentlich, ne? Wie du es schon gesagt hast, ne? Also die Jugendlichen und die Alten und so, ne? Dafür könnten sie stehen. Wir haben keine große Psychologisierung, keine Hintergrundgeschichten und so weiter und so fort. Wir haben im Prinzip Repräsentation von Ausschnitten aus verschiedenen Lebenswelten. Also auch, dass wie die Mutter sozusagen eingefügt wird in den, in ihre Freundin und so, ne? Und das auf dieser Party dann auch andere Leute gibt, die sozusagen eine Erweiterung dieses Typs von Menschen sozusagen auch darstellen und so. Ne? Mhm. Auf der anderen Seite haben wir dann aber doch eine Psychologisierung, die aber nie komplett zu Ende geführt wird, sondern die eher einen Interpretationsspielraum für uns bietet. Und da ist in der Familie von Goldfarb sozusagen der verstorbene Vater so ein Riesenpunkt. Ne? Also man könnte ja, wenn man das irgendwie sich so zurechtdenken möchte, könnte man ja meinen, vielleicht ist ja die Unzufriedenheit der Mutter und mit sich selbst auch und auch so ein bisschen nicht sozusagen sexuell anerkennend zu sein, ne? Und vielleicht ist ja auch die Drogensucht des Sohnes, vielleicht ist ja der Tod des Vaters irgendwie so ein Grund dafür, ja? Das ist ja, dann würde diese Ebene, die wir ja vorher als typähnlich beschrieben hatten, auf eine psychologische Ebene gehen, ne? Und das gleiche Angebot haben wir ja auch bei Tyrone, wo wir ja angeboten bekommen, also der dann zum Beispiel diese Szene hat, wo er eine Freundin von sich im Bett liegen hat und er denkt dann aber an seine Mutter, ja, wie er bei seiner Mutter sozusagen im Schoß liegt und so, ne? Und er wünscht sich ja dann auch wieder in den Schoß seiner Mutter hinein am Ende und so, ne? Aber auch da bekommen wir keine Hintergrundgeschichte. Hat das irgendwas mit den Drogen zu tun? Ist die Mutter auch gestorben? Das wird nicht ausgesprochen. Mhm. Es wird so hingeworfen. Ja. Und das ist so das Interessante daran, dass man diese Figuren eben zum einen als Typen lesen könnte, zum anderen aber auch das so lesen könnte, ja, vielleicht sind das ja ganz individuelle Probleme, die da reingeführt haben. Mhm. Ne? Also auch auf eine psychologische Ebene gelesen. Das ist interessant. Das macht, glaube ich, so ein bisschen den Punkt aus, dass man es nicht eindeutig beantworten kann im Endeffekt. Vielleicht außer bei der Figur von Marion, ne? Ich weiß, gibt es da eine große Psychologisierung? Ich weiß es nicht.
Genau, naja, also du hast das schon ganz richtig aufgegriffen. Also wenn man das nochmal runterbrechen möchte, haben wir Harry. Vielleicht halbweise. Ist weiß und relativ, ich nenne es einfach mal bildungsfern.
Ja.
Stürzt, sage ich mal, in Drogen, hat wahrscheinlich keine gute Schulbildung, das weiß man nicht. Auf jeden Fall ist es möglich, dass Weiße in eine Drogensucht geraten können. Dann haben wir Tyrone, ist Afroamerikaner, hat, wie man vielleicht sieht, nur eine Mutter, weiß man nicht, zu der aber wahrscheinlich ein sehr, sehr gutes Verhältnis hat, die vielleicht aber auch nicht mehr lebt, deswegen die Erinnerung, deswegen nie irgendwie eine größere Ausführung dessen. Aber man sieht, dass auch Menschen mit afroamerikanischem Hintergrund auch in eine Drogensucht geraten können. Mhm. Dann haben wir Marion, die irgendwie aus Staten Island ursprünglich kommt, eigentlich ein reiches Mädchen aus gutem Hause, weiß, wahrscheinlich gebildet, reich und so weiter. Hat aber die zwei Jungs kennengelernt, ist auch auf die schiefe Bahn geraten, kann auch drogensüchtig werden. Hm. Also haben wir schon mal drei Typen von jungen Menschen, bei denen allen drei legitimiert ist, okay, die können alle drei drogensüchtig werden, sowohl der Weiße als auch der Schwarze, als auch die weiße Reiche. Hm. So. Und dann haben wir eben noch die Mutter Sarah Goldfarb, das nochmal zeigt, dass so ein altes Mütterchen, wo man denkt, süchtig, drogensüchtig, das ist doch Quatsch, kann die nicht mehr werden, die ist alt, die wird viel Lebenserfahrung haben, die wird schon wissen, wie sie ihr Leben zu leben hat. Aber nee, auch dieser Mensch kann noch in eine Drogensucht geraten. Mhm. Und so hat man fast alle Typen von Menschen, bis auf den Mann, der vielleicht hier in Vietnam oder so gefallen ist, keine Ahnung, hat man bei allen dreien, sage ich mal, dieser Absturz, dieser Abstieg in Süchte legitimiert durch diese drei vier Typenbilder. Mhm. Genau, also da eher so mein Ansatz, dass es wirklich einfach keine Individuen sind, sondern natürlich Repräsentanten einer größeren, undefinierten oder schwach definierten Menge. Also so genau definieren kann man das gar nicht, deswegen wird es ja offen gehalten und ist eben auch so adaptierbar auf unsere Lebenswelt, wobei das auch ein bisschen schwierig ist, dadurch, dass heute die Medien, Smartphones etc. alles noch größer, noch technologisierter ist, was den Film, wenn der heute gedreht werden würde, nochmal einen ganz anderen Einschlag geben würde. Aber im Grunde genommen aufs Wesentliche reduziert, wirkt der Film mit seinen Rollenbildern heute so wie damals.
So, kann man sagen.
Also ich weiß nicht, ob Jugendliche aus dem Film jetzt gehen, auch wenn, sage ich mal, Drogenproblematik für mich persönlich als richtig dargestellt wird. Weiß ich nicht, ob es so ein abschreckendes Momentum gibt, das nachhaltig ist. Das glaube ich fast nicht. Ich weiß nicht, ob Film das überhaupt schaffen könnte. Aber trotzdem, und das war, glaube ich, der Streitpunkt damals, du warst, glaube ich, der Meinung, der Film schreckt ab oder ist imstande, irgendeinen Menschen, der den Film sieht, schon in einer gewissen Art und Weise anzusprechen. Und ich hatte, glaube ich, gesagt, dass die einzelnen Probleme oder Lebenswelten wiederum zu individuell sind. Ich weiß es nicht mehr.
Möglich. Ich hab's nicht mehr ganz
genau. Aber das muss ich ja jetzt mit dem, was ich gerade gesagt habe, revidieren, denn es ist gar nicht so individuell, wenn man sich die Figuren bzw. die Typenbilder wirklich ansieht. Es wird eben offen gelassen, es wird vieles offen gelassen, es wird nicht viel individualisiert. Klar, ich bin jetzt keine alte Frau, die irgendwelche Talkshows sieht. Ich bin jetzt keine Frau aus Staten Island, die reich ist. Und ich bin auch kein Afroamerikaner. Aber so in Harry können, sag ich mal, wir uns dann vielleicht schon in einer gewissen Art und Weise wiedersehen. Zumal dann eben auch Motive angeboten werden, wie Liebe, worin sich wiederum sehr, sehr viele Menschen sehen können. Und so werden da, sage ich mal, so Anknüpfungspunkte zum Rezipienten geschaffen oder Angebote, die einen so hinters Licht führen. So, komm doch mal her, lass dich mal von uns an der Nase langführen. Wir zeigen dir erstmal, wie schön das ist. Und dann zeigen wir dir, wie schlimm das Ganze ist. Und das ist der richtige Modus, um, sage ich mal, Drogen oder den Schrecken von Drogen und Süchten zu verhandeln.
Genau. Ja, in einer gewissen Weise, also du hast vollkommen recht, in einer gewissen Weise hat das alles schon dann aber ein abschreckendes Moment, weil zum einen die Figuren nicht von selbst aus diesem Sumpf rauskommen, sondern sich sozusagen drin verstricken. Und das ist das andere Gruselige, man könnte ja meinen, vielleicht gibt es sowas wie eine übergeordnete Distanz. Ärzte und so weiter, den Staat oder sowas, ne? Der einen da vielleicht durch verschiedene Institutionen oder Unternehmen oder was weiß ich, ne, die einen da vielleicht irgendwie rausholen könnten. Aber diese letzten, ich glaube, 20 Minuten circa, die zeigen ja, okay, die Gesellschaft wird darauf auch keine Antwort finden, sondern die wird es vielleicht sogar noch viel schlimmer machen, ne?
Ja.
Also wir haben ja da tatsächlich, dann geht der Film ja wirklich auf so eine gesellschaftskritische Ebene nochmal drauf, indem er eigentlich nur Leute zeigt, die eigentlich so ein generelles Unverständnis gegenüber der Lebenssituation der einzelnen Figuren haben, ne?
Ja.
Also das geht los bei den Ärzten, die Sarah Goldfarb behandeln, die ja was total Menschenverachtendes an sich haben, ne? So eine mechanische Behandlung von Menschen eigentlich, die sie, während sie da komplett verwirrt im Stuhl sitzt, dann noch über irgendwie, ich weiß gar nicht, über was die da reden, über irgendeinen alltäglichen Schwachsinn halt irgendwie, unterhalten sich nebenbei, während sie gar nicht weiß, was da vor sich geht, ne?
Genau, genau.
Die Polizei-Officers, die dann Harry und Tyrone noch so halb zusammenschlagen, ne, und dann noch sagen, ja, kannst du einigermaßen laufen, ja, dann geh arbeiten und so, ne. Du hast ja noch diesen alten Typen, diesen alten Aufseher, so gefühlt kurz vor der Rente, der dann noch ihn so ein bisschen beleidigt, ne, rassistische Beleidigung,
die sind auch noch schön dabei, genau. Ne.
Ja. Somit wird eigentlich die Kritik eines individuellen Lebens, wie wir es in diesem Film vorfinden, dann zu einer Kritik am Umgang der Gesellschaft mit diesem individuellen Leben. Die Frage ist, was ist eigentlich der Grund dafür? Ich glaube, der Grund für diese industrielle Gleichbehandlung von Menschen hat was auch mit einer mangelnden Chance des Einblicks in die Leben dieser Menschen zu tun, was dann wiederum in so einem daraus resultierenden Denken in Stereotypen irgendwie mündet, ja? Also die Drogenabhängigen, die muss man so behandeln und die muss man hart dran nehmen und so weiter und die muss man wieder möglichst hart in die Gesellschaft integrieren, wenn es sein muss, auch irgendwie zwangsweise oder so weiter und so fort. Und das ist eine gewisse Parallelität zu uns Zuschauern. Wir bekommen zwar Einblicke in die Lebenswelten dieser Menschen, aber wir bekommen sie auch nicht so weit erklärt, dass wir genau wissen, was in diesen Menschen abgeht. Ne? Also diese Psychologisierung oder diese vielleicht auch mangelnde Psychologisierung.
Ja.
Ne?
Ja.
Also dass wir was hingeworfen bekommen, aber nie so richtig verstehen, was geht eigentlich in denen vor, warum machen die das und so weiter und so fort. Wir bekommen im Prinzip auch nur einen kleinen Einblick, was ja schon dadurch gezeigt wird, dass wir im Prinzip nicht den Frühling auch sehen, sondern eigentlich so reingeworfen werden in den Film, ne? In den Sommer im Prinzip. Ne?
Das Ganze nennt sich, glaube ich, Pygmalion-Effekt, dass man, sage ich mal, andere gar nicht ganzheitlich erfahren möchte, sondern dass man versucht, mit seinen eigenen Stereotypen andere Menschen schon irgendwie zu kategorisieren. Und eben der Drogensüchtige, der Schwarze, keine Ahnung, die Prostituierte, bla bla.
Genau.
Und so entstehen ganz schnell Rollenbilder, in die man ganz viele Menschen hineinsteckt, ist aber im Film wirklich pessimistisch. Also wenn man jetzt also die Welt, die dort konstruiert wird, ist wirklich eine pessimistische, negative also eben asoziale und unpersönliche Welt. Ja, was aber auch wieder durch die Subjektive begründet ist, dadurch, dass wir ja vier Subjekte begleiten. Und die eben, ob ihre Probleme, einen Ausschluss oder sich selber von der Gesellschaft in irgendeiner Form ausschließen.
Ja. Kurz noch. Also die Menschen, die werden ja hier so industriell behandelt eigentlich, ne? Also zum einen so diese mechanische Behandlung von Sarah Goldfarb und zum anderen eben dieses, wir gliedern die Drogensüchtigen da wieder ein, ne? Und das finden wir in der Situation schlimm, weil wir eben zumindest den Ansatz eines Kontextes geliefert bekommen durch das, was wir davor gesehen haben. Was sehen aber diese Menschen? Die sehen ein paar Drogensüchtige, die sehen so eine durchgeknallte alte Frau und mehr bekommt man davon nicht mit. Ne? Aber wir haben einen gewissen Kontext zumindest, um sagen zu können, so kann man doch nicht mit den Menschen umgehen. Ja? Also wir bekommen ja so eine gewisse Form von Individualität ja schon noch mitgeliefert. Ne?
Aber auch nur eben genau Individualität. Wir haben den Eindruck, weil wir bei den Protagonisten bleiben, in ihrer Situation durch diese subjektiven Perspektiven drinstecken. Wir nehmen den Platz oder einen Platz neben den Protagonisten ein, sind in genau der gleichen Situation und nehmen die Umwelt eben so wahr, wie sie dargestellt wird. Ob die Umwelt wirklich so ist, kann man gar nicht sagen, da Dramaturgie, Figurenzeichnung und dieses ganze Setting eben ganz stark subjektiviert wird, eben durch diese Subjektivierung auf die einzelnen Darsteller. Deswegen, man kann beispielsweise jetzt da beim Arzt sitzen, wird nicht angeguckt, der Arzt kommt da schnell rein, sagt, wir haben eine Pille, bla bla bla.
Stimmt, das ist auch so ein Hinweis drauf.
Genau, wirkt erstmal, aber was und wie und warum letztendlich da alles so zustande kam, wie es in der Situation ist, kann man eigentlich gar nicht so sagen. schwierig, da jetzt eine allgemeingültige Wertung rauszuziehen für unsere heutige oder für die damalige Welt Anfang der 2000er. Es kommt dieser Vibe mit, dass die Welt schlecht und böse, pessimistisch, bla bla ist. Aber der Film bietet auch an zu sagen, hier, das ist wirklich alles subjektiv. Und ist jetzt nicht so, dass die ganze Welt wirklich so ist und kein allgemeingültiges Urteil.
Genau, gerade dadurch, dass wir dran an den Figuren sind, ist ja auch ein Stück weit dann hinterfragbar, inwiefern das, was wir von der Gesellschaft dann sehen, überhaupt objektive Realität ist und ein viel mehr subjektiver Eindruck. Ne? Ja. Was man aber auf jeden Fall sagen kann, und das ist diese letzten 20 Minuten, machen einen ja immer wieder fertig, wenn man das guckt, ne? Dass wir da auch im Prinzip nochmal diese, also hier wird auch nochmal klar, dass es dass der Film im Prinzip eine gesamt angelegte Parallelmontage ist, weil diese Musik, die wir da haben, dieses das haben wir vorher im Verlauf des Films auch schon immer mal wieder eingestreut. Und zwar teilweise nur mit einem Bass gespielt mal irgendwie, ne? Teilweise mal durch ein anderes Instrument. Aber das ist so ein Motiv, das zieht sich immer so ein bisschen durch. Und ich würde sogar sagen, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, man hat es in fast jeder Szene so ein bisschen drunter wabern irgendwie, ne? Also zumindest hatte ich in vielen Szenen das Gefühl, dass das so kommt, ne? Genauso hat man ja hier auch da wiederum das, was ich auch schon angesprochen habe, diese Beschleunigung, dass die Wechsel immer schneller gehen. Ne? Also hier hat man wirklich dieses, wir springen von einer Szene, von einem Menschen zum anderen ganz, ganz schnell immer weiter, bis sich das dann so in so einer Art Ejakulation nochmal entlädt, wenn der Arm von Harry dann abgeschnitten wird. Und dann hört's ja auf, dann haben wir wieder einen ruhigen Moment und wir haben wieder diese Parallelmontage, wenn sich die Figuren dann alle seitlich hinlegen.
Genau, und, genau, das meinte ich am Anfang. Mit diesem Aneinanderreihen der Schicksale.
Genau. Harry hat dann seinen Arm verloren. Tyrone wünscht sich nichts sehnlicher, als wieder in den Arm seiner Mutter zurückzukehren. Für Jennifer Connelly, also für Marion, ist dann sozusagen die größte Glückseligkeit dadurch erreicht, dass sie dieses Stück Heroin dann hat, mit dem sie sich dann schlafen legt, auf der Couch dann. Ja. Ne? Und Sarah Goldfarb, da zeigt sich dann, dass diese Therapien, dass man sie einfach mit ein paar Elektroschocks bearbeitet hat, eben auch nichts geholfen hat. Natürlich hat es das nicht. Es gibt vorher mal den kurzen Hinweis, dass es vielleicht geholfen haben könnte, wenn sie diesen traurigen, leeren Blick hat und von ihren Freundinnen empfangen wird. Da hat man so ein Gefühl, ja, hat's geklappt, hat's nicht geklappt. Und dann die letzte Szene zeigt, nein, hat's nicht. Es ist immer noch die gleiche Vision. Und das ist dann natürlich das letzte total deprimierende Bild des Films, wenn sie ihren Sohn sozusagen auf der Bühne dann in ihrer Imagination empfängt und man weiß, ja, das wird niemals passieren. Das wird niemals passieren. Es ist im Prinzip alles verloren. Ja.
Genau, die Träume haben sich im Endeffekt nicht eingelöst, wurden, sage ich mal, beerdigt. Also die Totenmesse für einen Traum wurde, sage ich mal, eingelöst. Alle drei Schicksale endeten dann, sage ich mal, in der Tragödie.
Genau. Was ich so für mich, weil ich werde damit schon mit meinen Punkten durch, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich möchte noch mal ganz kurz auf was eingehen, und zwar auf die Musik.
Ja.
Komponiert von Clint Mansell, sage ich mal, vertont durch das Kronos Quartett. Und das ist für mich persönlich in Verbindung mit Film, aber auch extra einer der besten Soundtracks, die es so gibt, finde ich. Gerade auch in Verbindung mit den Filmen, ganz genau getaktet zwischen einer Melancholie, zwischen einer gewissen Sehnsucht, zwischen so ein Verliebtsein. Also es gibt, glaube ich, dieses eine Lied, irgendwas mit Chocolate, ist, glaube ich, Track 6 oder Track 7, gibt's alles auf YouTube, kann man sich kostenlos anhören. Spielt in der Szene, in der Jennifer Connelly und Jared Leto Kopf an Kopf liegen. Der eine mit seinem Körper nach rechts, die andere mit ihrem Körper nach links. Und die Kamera von einer Nahaufnahme in einer leichten Drehung so Wendeltreppenartig nach oben geht. Genau, da spielt zum Beispiel dieses ganz berühmte Thema. Aber dann, wenn dann wieder auf, sag ich mal, negativere Themen im Gesprächsverlauf oder durch einen gewissen Handlungsfortschritt, wenn dort eben wieder, sag ich mal, negative Sachen aufflammen, dann ist dieser Soundtrack imstande, innerhalb eines Liedes so einen Stimmungswechsel zu erzeugen. Aber absolut genial. Ja.
sind auch Motive, die so ikonisch sind, dass sie auch heute bei ganz vielen Sachen noch verwendet werden. Ne?
Ja. Das zum anderen. Also kann man schwer beschreiben. Mit Musik tue ich mich da noch ein bisschen schwer. Filme kann ich da, glaube ich, besser beschreiben. Aber man sollte sich den Soundtrack, wenn man den Film noch nicht gesehen hat, besser nicht, aber wenn man den Film schon gesehen hat und nochmal so ein kleines Augenmerk auf die Musik legen möchte, kann man sich den auf jeden Fall bei, ja, auch bei Spotify gibt es den gesamten Soundtrack nochmal anhören, heißt glaube ich Lux Eterna.
Stimmt, ja.
Sehr, sehr lohnenswert. Mhm. Ja. Genau. Ich gucke nochmal ganz kurz durch, ob ich auch am Ende wäre. Mhm,
Also ich kann ja schon mal so mein persönliches Fazit drüber ziehen. Ich habe ja so ein bisschen die Frage gestellt, warum ist der Film eigentlich so traurig? Warum ist er so depressiv und so weiter und so fort? Und ich würde sagen, es ist ultimativ so, es ist so dieser Punkt, dass es kein Entkommen mehr oder weniger aus einem Schlund von ewigen Wiederholungen gibt, in die die Menschen reingeschmissen werden durch ihre verschiedenen Sehnsüchte, Süchte und so weiter und so fort, ne? Also die Drogen, den TV, auch das banale Alltagsleben von Sarah Goldfarb ist da, glaube ich, ein großer Punkt, ne? Mit dem Fernsehen und so weiter und so fort, dass sich das alles immer weiter wiederholt, bis es dem Abgrund entgegengeht und dass die Figuren da selbst nicht rauskommen, und dass wir aber auch eine Gesellschaft haben, die nicht dabei hilft, sondern eben durch so einen eigenen systematisierten, mechanischen Blick mehr oder weniger auf die Menschen vollkommen damit überfordert ist, diesen Individuen eben gerecht zu werden auch und eben auch keine Hilfe darbieten, sondern alles im Endeffekt noch viel schlimmer macht. Ich habe tatsächlich kurz vorher noch überlegt, aber das ging mir zu weit, glaube ich, in der Interpretation. Wir haben es ja mit einem Film aus dem Jahr 2000 zu tun und haben hier am Ende sehr repressive Menschen gesehen, ne? Also so diesen alten Typen und oder auch diesen Polizei-Officer, der auch mal, ich glaube, Tyrone dann mal so einen Schlag verpasst oder so, ne? Also sehr repressive Menschen, irgendwie so so stereotypische Republikaner. Ob das nicht vielleicht auch so ein kleiner Wink in Richtung die Wahl von George W. Bush zum Präsidenten ist damals. Aber das geht da vielleicht doch ein bisschen zu weit. Ich habe mir das so gedacht, weil der wurde ja dann irgendwie im Herbst, dann muss er ja zum Präsidenten gewählt worden sein, 99. Und der Film kam ja 2000 raus, ob das vielleicht noch irgendwie so ein Punkt ist, ne? Also, dass man vielleicht das auch nochmal explizit auf so eine republikanische Gesellschaft dann bezieht. Aber da fallen die Ärzte dann auch wieder raus, deswegen geht das vielleicht auch ein bisschen zu weit, ja. Das war noch die kleine Kontroverse, die ich vorhin angedeutet habe, die ich aber gar nicht so weit zum Thema machen will.
Wenn sich dazu vielleicht mal von euch jemand äußern möchte, könnt ihr das natürlich gerne machen in irgendwelchen Kommentaren oder Direktnachrichten. Vielleicht kann man den Gedanke nochmal, sage ich mal.
Kommt drauf an, wie die Menschen das damals vielleicht auch gesehen haben, ne? Also als er gerade rauskam und die sehen dann da diese Stereotypen da, kann sein, weiß nicht.
Ja, vielleicht abschließend nochmal von meiner Seite, das kam jetzt gar nicht so raus, aber gerade dieser erste Teil, also man liest immer wieder, dass es ein Film ist, den man sehr, 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 sehr gut findet, aber nur einmal sehen möchte. Geht mir persönlich überhaupt nicht so. Ich klammer den Teil Herbst und Winter aus, aber so dieser Teil davor, diese erste Stunde, könnte ich mir immer und wieder ansehen. Das hat auch wie bei Call Me By Name so ein Gefühl. Ja. Das weckt was in einem, eben so diese ja so jugendliche Sehnsucht, wenn man das aus so einer Retrospektive betrachtet, eben so diese Melancholie, die sich da breit macht, unterstützt durch die Montagen, durch die Figuren, durch die Musik. Das wird ein Gesamtbild, das einen auf einer emotionalen Ebene betrifft, wie es für mich persönlich fast kaum anderer Film schafft. Also ich habe jetzt gerade in den letzten Wochen und Monaten immer wieder mitbekommen, dass mich ein Film wirklich auf einer emotionalen Ebene ansprechen muss, damit ich ihn wirklich gut finde oder fast schon, ja, sage ich mal so, vergötter oder ihn eben als Meisterwerk, als ganz großen Wurf ansehe. So ist es aber bei Requiem for a Dream. Der gesamte Film, wunderbar. Der erste Teil, also das Kapitel Sommer, ist was ja Coming of Age, was Jugend, was vielleicht auch Jugendgefahren, was eben so das Leben eines 18-, 20-Jährigen so betrifft, ja, fast von so einer beispiellosen Schönheit geprägt, ja. Also, oder Schwermütigkeit, Melancholie, wenn man da so eine Affinität hat und gerne melancholisch ist, dann ist es ganz wunderbar, man kann sich da so ergeben und kann mit dem Schönen und dem Schlechten im Film eigentlich wunderbar leben. wenn auch natürlich der letzte Teil wieder sehr dramatisch ist, aber da mache ich dann aus.
Ja.
So, also den gucke ich mir wirklich nicht so gerne an, wenn dann da diese Elektroschocktherapie stattfindet oder der Arm dann von Harry langsam so wegfault.
Tatsächlich, das ist so eine, diese letzte Sequenz, die schaue ich mir manchmal tatsächlich auf YouTube einfach mal so an. Okay. Jetzt nicht zum Einschlafen, aber ich finde das einfach so fantastisch inszeniert und ich finde das so, es hat sowas von in der im deprimierenden Suhlen irgendwie bei mir, ne?
Okay.
Ich finde das ganz interessant, dass du das sagst mit diesem ersten Teil, weil umso härter ist ja dann dieser genau, Schlag in die Magengrube, den man im Herbst und Winter dann bekommt. Ja. Ne?
Das möchte ich gar nicht wissen.
Ja.
Ich möchte einfach nur das Schöne, das Verliebte, das so dieses Sommergefühl nach Sommerferien sehen.
Ja. Aber ich gebe dir recht, es ist ein Film, den man immer und immer wieder angucken kann.
Auf jeden Fall,
gerade auch aus einer formalistischen Sicht, weil da wird man überhaupt nicht fertig.
Überhaupt.
Das ist ein grandios
inszenierter Film. Passt auch alles. Ich kann mich an nichts stören. Es ist alles wunderbar. Es gibt Kniffe. Es gibt, sage ich mal, Gedanken, die in den Film integriert wurden, die absolut geniehaft sind. Einfach ganz wunderbar. Und geht nur 97 Minuten. Lässt sich also relativ schnell gucken.
Ja.
Toller
Film.
Riesending, Also wer die noch nicht gesehen hat, natürlich sollte spätestens jetzt drauf gekommen sein, dass es natürlich einen absoluten Schaubefehl gibt.
Ja, interessant übrigens, ganz kurz noch interessant, dass du sagst, dass er dich emotional so bekommt, weil ja Aronofsky damals irgendwie sehr stark mit Kubrick verglichen wurde.
Ja.
Und das ist ja überhaupt nicht Kubrick. Ja, also Kubrick ist ja vollkommen die fehlende Emotion, der intellektualisiert seine Themen ja sehr. Also vielleicht mit Ausnahme von vielleicht Barry Lyndon?
Richtig. Ne? Ich wollte es gerade sagen, Barry Lyndon bekommt mich gerade am Anfang auch. Gerade bei ich greife das nochmal kurz auf, bei dieser Fehde zwischen seiner Cousine und diesem Offizier. Wenn Barry Lyndon dann so mitbekommt, ach hier, Mensch, gegen den komme ich nicht an und die möchte den und jetzt muss ich irgendwas machen. So diese aufflammende, aufkeimende Männlichkeit, wenn man sich so das erste Mal in seinem Leben als Mann positionieren, darstellen möchte. Da finde ich, bekommt er mich genauso, dass ich mich auf die Seite von Barry schlag und dann auch emotional so dabei bin und für Barry brenne. Ja. Aber jetzt bei Shining 2001.
Nein, absolut. Shining ist ein ganz kühler Blick auf eine Familie, die da seziert wird, psychoanalytisch. Ne? Eyes Wide Shut genauso auf die Liebesbeziehung. 2001 ist ja sowieso nochmal was ganz anderes.
Ja.
Und auch die Individualität und Gesellschaft.
Orange.
Ja, in Clockwork Orange. Das ist halt, das
ist alles
ist,
immer so.
Das ist, wir gehen mit dem Messer ran und wir wollen euch jetzt zum Denken bringen und nicht zum Fühlen. Er sagt ja, eure Gefühle interessieren mich nicht.
Ja.
Ne? Ich will euch das jetzt zeigen, wie das ist.
So, ja.
Das ist Kubrick eigentlich, ne?
Richtig, genau.
Ja. Aber gut. Ich glaube, damit haben wir es, oder?
Haben wir es, ja. Sehr schön. Freut mich.
Gut, was machen wir beim nächsten Mal? Beim nächsten Mal, ich wäre jetzt eigentlich dran, mir einen Film zu wünschen. Das machen wir nicht, denn es gab, wir haben euch ja mal aufgefordert, euch auch mal einen Film zu wünschen. Das könnt ihr übrigens nach wie vor immer tun. Und da kamen ziemlich viele interessante Themen rein. Aber wir haben uns gesagt, oder ich habe mir in dem Fall gesagt, Blut ist dicker als Wasser. Denn mein Vater, mein Papa, hallo, an dieser Stelle, viele Grüße, hat sich was gewünscht. Und zwar muss man dazu sagen, mein Vater ist ein sehr großer Fan von Stephen King. Und jetzt hat man Shining gerade, aber darum geht's nicht, den hat man ja schon. Stephen King hat ja auch so ein paar Bücher geschrieben, die sehr oft verfilmt wurden. Ne? Carrie von Brian De Palma zum Beispiel. Ne? Und da ist unter anderem auch ein Buch dabei, was er geschrieben hat, das nennt sich Friedhof der Kuscheltiere. Jetzt gibt's da aber nicht nur eine Verfilmung, sondern zwei Verfilmungen. Eine aus dem Jahr 1989 und eine aus dem Jahr 2019. Und was wir uns dachten dabei, wir werden uns nicht nur einen dieser beiden Filme anschauen, sondern wir werden uns beide Filme anschauen und die gegeneinander stellen, analysieren, was sind die Unterschiede, gibt's irgendwelche Bezüge dann zum Buchstoff vielleicht auch irgendwie, ne? Wird das irgendwie adäquater von einer Seite genommen? Und das ist doch mal eine ganz interessante Analyse, Filme gegeneinander zu stellen und mal so einen intermedialen Bezug irgendwie zu machen. Die Folge wird, glaube ich, trotzdem nicht so viel länger, also werden wir mal gucken, ne? Aber wir versuchen, ein bisschen fixer durchzukommen als hier bei Requiem for a Dream zum Beispiel. Aber das werden wir machen. Wir werden uns Friedhof der Kuscheltiere von 89 und von 2019 angucken und die Dinger gegeneinander stellen. Das wird gemacht.
Sehr cool. Ich freue mich, mal so einen Horrorklassiker aufzudröseln, aufzugreifen. Noch dazu, dass es ein ganz sehenswertes Remake gibt, Fragezeichen. Ja. Wir gucken mal. Ich bin auf jeden Fall gespannt und freue mich auf die Folge.
Genau, ich mich ebenso. Da bleibt mir uns zu sagen, wir hoffen, dass die Folge ein bisschen schneller zu liefern dann, ne? Uns ein bisschen weniger Zeit zu lassen, nicht schon wieder einen Monat dahin gehen zu lassen oder zwei oder was weiß ich. Ja, macht's gut. Ciao.
Macht's gut.